Guten Morgen. Morgen. Ich freue mich so sehr, heute Morgen hier zu sein. Der Pastor Frank und seine Frau Ramona, für diejenigen, die es nicht wissen, sie sind zurzeit in Afrika und heute haben sie ein Bild geschickt. Sie konnten keinen Kurzfilm schicken, weil das Internet nicht so gut ist, aber sie haben ein Bild geschickt und lassen herzlich grüßen. Sie sagen, wow, wir wünschen euch Gemeinde einen fetten Segen. Wir freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder da sind. Sie genießen die Zeit. Sie haben heute Morgen schon gepredigt. Jetzt, wenn wir an der Reihe sind, dann sind sie schon fertig. Heute Abend sind sie zu einer großen Feier eingeladen. 40-jähriges Jubiläum, Hochzeitstag, also richtig viel. Und in Afrika wird das richtig gefeiert, sagt er. Und dann haben sie noch ein paar Tage und sie sagen, und wir freuen uns auf unsere Familie, wir freuen uns auf unsere CZK-Familie und wir sind voller Erwartung, bald wieder bei euch zu sein. Gut, und wir freuen uns mit Ihnen für die Zeit, die Sie haben. Jawohl, im Dezember in Afrika sein zu können, das ist schon schön, ne? Cool, schön. Ja, ihr habt schon gehört, heute ist der erste Advent, die Adventszeit beginnt und das ist einfach eine tolle Zeit. Hoffnung, weil Jesus gekommen ist. Wunderbar. Und das ist auch mein Thema. Also ich bin ganz froh, dieses schöne Thema heute Morgen als Predigtthema zu haben. Und möchte einfach uns ermutigen und erwarten, dass Gott Großes in unseren Herzen tut. Weil wenn Hoffnung freigesetzt wird, dann wird auch Freude freigesetzt. Das war schon so, als die Maria, als sie Jesus empfangen hatte, zu ihrer Cousine gegangen ist und die Elisabeth hat ihr die Tür aufgemacht und sie war auch schwanger. Und in dem Moment, wo sie reinkommt, sagt sie, hüpfte mein Kind im Leib vor Freude, weil mein Herr gekommen ist. Was für eine Aussage. Da war schon Freude. Ja? Und Maria hört diese Bestätigung, sie weiß, da ist was ganz Besonderes in mir am Wachsen und beginnt ein Lobpreis, ein Loblied zu singen für Gott in dem Moment, auch voller Freude, einfach voller Freude. Und als Jesus dann geboren ist und die Engel, die Hirten beruhigen und sagen, es ist schon alles gut, aber geht mal hin, da ist der Retter geboren, der Heiland. Was machen die Hirten? Voller Freude laufen sie dahin. Also Freude, Freude, Freude über dieses Kind. Und als Jesus dann im Tempel vorgestellt wird, dem Simeon, und er sagt dann, prophezeit über diesem Kind, für viele Menschen wird er die höchste Freude sein. Für viele Menschen wird er die höchste Freude sein. Das feiern wir in dieser Adventszeit. Einfach wunderschön. Gut, okay, dann legen wir mal los mit meiner Predigt. Thema Hoffnung. Ich habe eine Bibelstelle, mit der ich anfangen möchte, aus Psalm 92, 11 bis 16. Doch mich hast du stark gemacht wie einen jungen Stier und mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Mit meinen eigenen Augen werde ich den Sturz meiner Feinde sehen. Mit meinen eigenen Ohren werde ich von der Niederlage meiner Gegner hören, die sich gegen mich auflehnen. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels. Kein Unrecht findet sich bei ihm. Man sieht hier auf der Folie nicht so sehr, manches habe ich ein bisschen dick gedruckt, das ist von mir. Also dieses Gesalbtsein, wachsen, stark werden, lebendig bleiben, Frucht bringen. Diese Dinge, auf die es mir heute Morgen so ankommt bei dem Thema Hoffnung. Ja? Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Beziehungsweise ich bin im März von Moselkehr nach Koblenz gezogen und ich hatte das so ein bisschen bekannt gegeben und ich hatte zwei Wochenenden geplant, um diesen Umzug zu bewerkstelligen, also privat, ohne eine Umzugsfirma. Mein Bruder hat einen Betrieb, der größere LKW hat oder Sprinter auch und so weiter. Und dann habe ich das einfach mal in die Gruppen reingestellt und gesagt, ich möchte dann umziehen, wer hat Zeit und Lust zu helfen? Und bei dem ersten Wochenende dachte ich dann, okay, das wird dann erstmal der kleinere Schub sein, weil ich will ja dann noch eine Woche da leben und das soll ja alles noch gut funktionieren. Und habe dann so gedacht, so ein paar Sachen, die ich nicht unbedingt mehr brauche in der Woche, können schon mal abgebaut werden und nach Koblenz gefahren werden. Und dazu waren, also an dem Samstag haben sich zwei Leute aus der Gemeinde gemeldet und eine Freundin mit ihrem Mann, die im Januar schon gesagt hatten, Hilde, wir helfen dir, die Küche abbauen. Das war so der größte Block für mich und die größte Herausforderung. Und okay, dann war das soweit geplant und dann bekomme ich überraschenderweise eine WhatsApp von meiner Nichte. Sie studiert in Mannheim, internationales Finanzmanagement. Das habe ich jetzt einfach ausgedrückt. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, aber es ist etwas, wo man noch richtig schlau sein muss. Und sie sagte, Hilde, brauchst du noch Hilfe beim Umzug? An dem und dem Wochenende sind wir im Raum Andernach. Wir kommen zu viert. Wir sind Leiter von unserem EC-Studentenverein, also EC-entschiedene Christen. Wir wollen uns in Koblenz einfach treffen, neu ausrichten und gucken, wie wir die Arbeit hier vor Ort weiter voranbringen können. Und dann haben wir gedacht, wir kommen dir helfen, umziehen. Und ich dachte, wow. Meine Nichte und drei Leute, die ich noch nicht mal kenne, die mich nicht kennen. Und ich war völlig überwältigt von diesem Angebot. Ja. Hab dann noch mal hingehört, meint ihr das ernst und habt ihr Zeit dafür und das reicht ja mal einen halben Tag und so. Ne. Und ja, wir wollen das sehr, sehr gerne machen. Und dann kommt der Samstagmorgen und die Lisa kommt mit einem 7,5-Tonner und Anhänger und Caddy kommen sie. Viel, viel mehr, als ich an Ladefläche gedacht habe, dass ich haben werde an dem Tag. Und die Studenten und die anderen, die mitgeholfen haben, die waren dann einfach alle eifrig. Und ich wusste kaum, oh, was jetzt noch? Ach, dann bauen wir das noch ab und hin und her. Und ich war einfach überwältigt an dem Morgen, überwältigt von diesen jungen Leuten. Das waren wir alle, auch die Leute aus der Gemeinde, die sind dann nachher zu mir gekommen und haben gesagt, wow, das war ja erstaunlich. Ich war überrascht gewesen darüber, wie hilfsbereit sie waren, wie fachmännisch und professionell sie alles so gemacht haben. Also meine Nichte, die ist schon öfter mit auf Montage gefahren, die wusste genau, wie sie alles festzurrt. Und das war ein Laden, wo ich dachte, wow, alle Achtung. Toll. Und sie waren unermüdlich. Und ach ja, wir haben immer noch Platz, dann bauen wir doch auch noch die Waschmaschine ab. Und ich habe immer noch Platz, dann den Trockner nach und hin und her. Und es ging so den ganzen Vormittag bis 2, 3 Uhr, bis dann alles voll war. Und dann sind sie mit uns nach Koblenz gefahren. Sie haben in allen Punkten viel, viel mehr getan, als ich erwartet habe. Das war so erstaunlich gewesen. Ich bin am nächsten Morgen dann hier in der Gemeinde gewesen, im Lobpreis, und ich war so dankbar. Und ich dachte, Gott, ich will sie einfach im Gebet segnen. Ich stand im Lobpreis und betete für die vier jungen Leute. Und dann bekomme ich einen Eindruck, und den muss ich jetzt so wörtlich vorlesen, für die vier. Das habe ich dann auch so aufgeschrieben und ihnen geschickt. Ihr vier seid wie Josua und Kaleb, mutig, zielgerichtet, initiativ und tief verwurzelt in Gott. Und somit werdet ihr in der Zukunft richtig was bewegen können in dieser Welt, die so dringend Leute wie euch braucht. Das habe ich ihnen dann geschickt und dann kam wieder ein Riesendanke von ihnen zurück. Ne? Also da ist was in Bewegung gekommen, was ich vorher nicht gedacht hätte. Und der Mann von meiner Freundin, der sagte, ich bin platt, war das ein besonderer Tag. Ich bin so begeistert von diesen jungen Menschen, von den Gesprächen mit den Studenten und ich habe Hoffnung für die Zukunft. Es hat so viel bewirkt. Und das ist mein Thema heute Morgen. Aktivierte Hoffnung macht stark, das ist mein Thema. Ja, Hoffnung in Aktion und zwar im Kontext von Familie und von Gemeinde. Wir hatten vor 2 Wochen den Steve Volkeder, von Compassion. Er hatte auch über Hoffnung gesprochen, wie wir Hoffnung geben können an die Kinder, an die Jugendlichen in armen Ländern, die halt keinen guten Start haben und die dann Leben einfach aufblühen kann. Und ich möchte mit uns heute Morgen so dieses Thema besprechen, was es bewirkt, wenn wir darin einfach noch stärker werden, Hoffnung zu aktivieren. Hoffnung setzt Mut, Stärke, Zuversicht, Zutrauen und Freude frei und genauso umgekehrt. Mut, Stärke, Freude, Zuversicht setzt Hoffnung frei. Ja? Und als Beispiel aus der Bibel habe ich den Timotheus mir genommen. Der Timotheus ist so ein ganz besonderer. Von ihm ist in der Apostelgeschichte und in den zwei Briefen, die Paulus an Timotheus geschrieben hat, so ein bisschen erklärt. Und ich habe da die Bibelstelle 2. Timotheus 1, 4 bis 5 aus der Passion Bible. Da habe ich einfach übersetzt. Ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Ich bin erfüllt mit Freude, wenn ich an deinen starken Glauben denke, der sich wie eine Linie durch deine Familie zieht. Es begann mit deiner Großmutter Lois, die den Glauben an deine liebe Mutter Eunice weitergegeben hat. Und es ist so offensichtlich, dass auch du in ihren Fußstapfen gehst und ihrem Beispiel Gott zu vertrauen folgst. Das ist das, was der Paulus an Timotheus schreibt. Ich bin erfüllt mit Freude, weil ich deinen starken Glauben sehe. Ja? Starken Glauben im anderen zu sehen, macht Mut, macht Freude, ermutigt, total. Und er beschreibt dann auch, dieser Glaube, den du bekommen hast, durch deine Oma, durch deine Mutter, und so bist du stark geworden in den Wegen Gottes. Ja? Und wenn wir uns das so vorstellen, was das bedeutet, dass dieser Timotheus von klein auf in dieser Schrift unterwiesen worden ist, wenn wir uns das so vorstellen, dann hat er ganz viel mitbekommen von der Oma, von der Mutter, einfach aus dem Lebensalltag. Ja? Er hat miterlebt, wie sie für Dinge gebetet haben, Gebetserhörungen. Er hat Dinge erklärt bekommen, er hat Mut zugesprochen bekommen, er hat Leben erlebt, das mit Gott geteilt wurde. Das hat Timotheus so geprägt. Die nächste Bibelstelle, die ich habe, die ist aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 16. Paulus kam auch nach Derbe und nach Lystra. Dort traf er Timotheus, einen Jünger, dessen Mutter eine jüdische Gläubige, dessen Vater aber ein Grieche war. Timotheus war bei den Gläubigen in Lystra und Ikonien hoch angesehen. Alle betonten, was für ein feiner junger Mann er war. Deshalb wollte Paulus, dass er ihn auf seiner Reise begleitete. Ich habe das jetzt nachgestellt, weil letztlich diese Erziehung, die ist vorne weggelaufen gewesen. Ne? Und jetzt trifft Paulus ihn, erlebt den Timotheus und sieht, welches klasse Zeugnis er von den anderen hat. Ne? Dass sie ihn total wertschätzen, dass er hoch angesehen ist. Und da entscheidet der Paulus sich, boah, dieser Timotheus, der soll mich auf meinen Reisen begleiten. Das ist eine interessante Beschreibung auch. Ja? Die Mutter ist Jüdin, der Vater Grieche. Und von Paulus ausgesucht. Vom Vater wissen wir nicht, welche Rolle er in dem Leben von Timotheus gespielt hat. Er war Grieche, also nicht in dem jüdischen Glauben aufgewachsen und vielleicht auch nicht darin lebend, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Aber es machte mir so deutlich, dass der Timotheus diese Wahl hatte zu Hause. Ja? Seine Mutter war Jüdin, der Vater Grieche. Und er hat das eine gehört und das andere gehört. Und er ist weder passiv geblieben, hat gedacht, okay, ich gucke mir mal so alles an. Noch hat er gesagt, ich öffne mich für die Ideologien der Griechen, sondern ich möchte wachsen in diesem Glauben meiner Mutter. Da war eine Entscheidung gefallen, die er da lebt auch. Ne? Genau, gut, wir gehen mal weiter. Was macht Timotheus nun so attraktiv für Paulus? Paulus hat ihn auserwählt, um zu dienen, um zu leiten und mit ihm zu reisen. Was qualifizierte ihn dafür? Und da können wir die nächste Bibelstelle mal anschauen. Ich habe einfach die Bibelstellen euch mitgebracht, dass ihr das so ein bisschen mitverfolgen könnt. Wobei ich einige gestern Abend dann wieder nochmal gestrichen habe. Es steht tatsächlich viel über den Timotheus in der Bibel. Und in 1. Timotheus 1,2 schreibt Paulus, Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Da habe ich so drüber nachgedacht, was bedeutet das? Was ist das, eine Auszeichnung? Dieser heilige Paulus, der so viel vom Neuen Testament geschrieben hat, der sagt, du bist mein echtes Kind im Glauben. Du bist so, wie ich mir das so erhoffe und erwünsche. Du hast ein Herz für Gott. Du hast einen starken Glauben. Ja? Dass er sagt, mein echtes Kind im Glauben. Und dann ermutigt er ihn und sagt, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Und dann gibt er ihm ganz viele Ratschläge noch, wie er selber auch weiter wachsen kann. Ich muss, glaube ich, gerade mal was zu trinken holen. Der Timotheus war tatsächlich dann ein Vorbild geworden. In der Bibel gibt es keinen Satz, den Timotheus geschrieben hat. Keinen einzigen. Aber er hat es wirklich gelebt, dieses Vorbild für die Gläubigen. Er hat Glauben gelebt, das war sichtbar gewesen. Zusammenfassend können wir Timotheus beschreiben als jemand, der loyal war, wissbegierig, lernend, ein junger Leiter, aber kein Anfänger. Er war vertrauenswürdig, integer, treu, authentisch, stark und mutig. Er leitete die große Gemeinde in Ephesus. Er hatte ein gesundes Bewusstsein für sich und seine Berufung. Kein Zweifel, sein Erfolg hatte direkt auch mit seinem Charakter zu tun. Sein Erfolg hatte direkt mit seinem Charakter zu tun. Ganz viel ist da gelegt worden, ganz viel geprägt und das ist sehr, sehr ermutigend, ja? Dass er so stark war, so gesund gewachsen und so ein junger Mann, der, von dem das alles gesagt werden kann. Also ich war das selber ganz erstaunt. Und wie ich eben schon sagte, es ist so ermutigend, wenn wir sehen, dass jemand stark im Glauben ist. Es ist einfach sehr, sehr gut. Es bringt Hoffnung für uns, ja. Und wie schön ist es zu sehen, wenn wir als Gemeinde darin weiter wachsen können. Wenn jeder Einzelne weiter stark werden kann, mutig werden kann, sicher sein kann in dem, was Gott für ihn hat und darin vorangehen kann. Ich sehe dann eine Gemeinde, die wie eine Oase ist, ja? Die Menschen aufnehmen, wo Menschen hinkommen können und Hoffnung erleben. Ja? So wie über Jesus gesagt wurde, Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Und er hat die Gemeinde gesetzt, dass da ein Ort ist, wo seine Hoffnung weitergeht. Und dass wir diese sein dürfen, Gott zu erkennen, Hoffnung in uns aufzunehmen und Hoffnung weiterzugeben an die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das ist ein Gedanke, der mich absolut fasziniert. Und ich möchte euch alle da gerne weiter mit reinnehmen, weil das ist etwas, was wir alle gemeinsam bauen können. Ja? Dieses starke und gesunde und auferbauende. Ja? Und wenn ich uns als Gemeinde anschaue, so wie wir eben gesehen haben, dass der Timotheus, dass es drei Generationen waren, die Großmutter, die Mutter und der Timotheus, was wir genauso hier in unserer Gemeinde haben, welch ein Schatz, ja? Welch eine Quelle, ein großes Maß an Lebenserfahrung, an Weisheit, an Gebetserhörungen, an dem, was Gott in unser Leben getan hat und durch unser Leben schon. Und das ist einfach wunderbar. Und dass uns das bewusst wird, dass wir wissen, okay,
ich habe richtig was zu geben. Ich kann Hoffnung weitergeben. Ich kann auferbauen. Ich kann helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Ja? Okay, darum geht's. Hoffnung setzt Freude frei. Ich will es einfach nochmal sagen. Leidenschaft, Hoffnung befähigt. Hoffnung gibt Sinn im Leben. Ein Ziel, für das es sich lohnt, uns mit allem, was wir sind und haben, einzusetzen. Und dagegen kann Hoffnungslosigkeit dazu führen, dass der Sinn verloren geht, dass Dinge sinnlos werden, das ganze Leben im Extremfall sinnlos werden kann. Aber oft sind es auch in unserem Leben Bereiche, wo wir keine Hoffnung mehr für haben. Ja? Und das können wir ändern. Hoffnungslosigkeit kann auch unseren Glauben, unser Vertrauen in Gott beeinträchtigen. Aber okay, wie können wir nun unsere Hoffnung stärker aktivieren? Und an dem Punkt möchte ich einfach auch mal so zwischenschieben. Vielleicht sind unter uns Leute heute Morgen, die in hoffnungslosen Situationen sind, wo sie nicht wissen, wie die Beziehung weitergeht, wo sie große Sorgen haben zu Hause mit der Familie oder wo ein Teenager ist, der nicht weiß, was ist meine Begabung, welchen Beruf kann ich wählen. Ja? Es gibt so viele Dinge, wo man so unsicher werden kann und keine Hoffnung hat, keinen Sinn erkennen kann. Aber Gott ist da und er gibt Hoffnung. Amen, genau. Gut, ich habe 3 Vorschläge, also da könnte man den Katalog noch weiter ausführen, aber 3, wo ich sage, das würde helfen, Hoffnung zu aktivieren. Okay, seid ihr mit dabei? Wollt ihr da mithören? Sehr gut, okay. Und zwar der erste Punkt, Gottes Wort im Alltag integrieren. Gottes Wort im Alltag integrieren. Das ist eine Herausforderung, die ich auch immer wieder habe. Ich glaube, die jeder von uns immer wieder hat. Ich denke da so an dieses Extrem. Damals, als ich in der katholischen Kirche war, da hatte das, was ich gehört habe, obwohl es richtig war aus der Bibel und das Evangelium, aber es hatte nichts mit meinem alltäglichen Leben zu tun. Ich habe das nicht zusammengebracht, was Gottes Wort mit meinem Leben zu tun hat. Ja? Und das macht es immer wieder so spannend. Was bedeutet das jetzt für mich so ganz konkret? Und da kann die Technik mir mal die nächste Folie bitte auflegen. 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustür und Stadttore. Ein Vers oder ein Abschnitt, der erstmal denkt, wow, das ist ja richtig viel. Ne? Gottes Wort wird zu einem Kernthema. Gottes Wort ist nicht so, okay, mal aufstehen, frühstücken, Schule gehen, Mittagessen, Sport, Hobby und so weiter, Smartphone, was alles ist und abends noch ein Abendgebet. Das sagt die Bibelstelle gar nicht. Es heißt für mich so wie dieses tägliche Lesen, täglich integrieren und täglich trainieren. Ja? Ich wiederhole es nochmal. Täglich lesen, täglich integrieren und täglich trainieren. Es ist so viel mehr, als wozu man manchmal so Zeit hat. Ja? Und wenn jemand sich ein bisschen unter Druck jetzt fühlt, okay, lass den Druck einfach mal stehen. Es geht wirklich darum, Gott besser kennenzulernen, mehr zu verstehen, was Gott für uns hat. Ja? Von daher ist es ein Kernthema, wenn wir mehr erleben wollen. Wenn wir überlegen, okay, unter unseren Kindern oder in meiner Familie ist vielleicht ein Timotheus. Ja? Wenn wir diese Perspektive bekommen, zu sagen, wow, da geht noch viel, viel mehr. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, täglich lesen, täglich integrieren und täglich trainieren. Und dieses täglich Integrieren ist ja auch wirklich eine spannende Sache. Ja? Wenn wir als Eltern mit unseren Kindern und Jugendlichen beim Essen sitzen, können wir zum Beispiel von Lebenserfahrungen, von nicht großen Lebenserfahrungen, aber vielleicht einfach aus dem Alltag was erzählen und sagen, das und das ist mir heute passiert. So und so bin ich damit umgegangen. Ja? Nicht irgendwie so, okay, du hast gesündigt und du musst jetzt um Vergebung bitten. Ja? Darum geht es überhaupt nicht, sondern dieses Verstehen, wie kann ich umgehen mit meinen Situationen? Wie kann ich umgehen mit meinen Herausforderungen im Alltag? Und da haben wir Eltern und auch Großeltern so viel Schatz weiterzugeben. Auf eine gute und natürliche Art. Ja? Dass Kinder fest und stark werden und sicher werden können. Ja? Oder mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen kann man Fälle instruieren und sagen, wie würdest du reagieren, wenn dein Professor dich ungerecht behandelt, dich ungerecht benotet und so weiter. Ja? Was können wir dann tun? Einfach so ganz praktisch gucken, was ist ein guter Weg, was ist der göttliche Weg da drin. Ja? Okay, deswegen nochmal täglich lesen, täglich integrieren und täglich trainieren. Es sind die vielen, vielen kleinen Schritte, die den Timotheus auch stark gemacht haben. Ja? Dieses alltägliche Leben, darin zu gehen. Genau, und in Sprüche 22, Vers 6 steht dann, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Einfach klasse. Ne? Ja? Da sind wir gefordert, wenn wir es möchten. Ja? Okay, der zweite Punkt. Also der erste Punkt war Gottes Wort im Alltag integrieren. Der zweite, Zugehörigkeit vermitteln. Und da habe ich auch eine schöne Bibelstelle, die jetzt auch in die Adventszeit so gut passt, aus Jeremia 29, 11. Genau. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Was für eine begeisternde Botschaft. Wunderbar. Ich gebe euch Zukunft, ich gebe euch Hoffnung. Ja? Die ihr hier sitzt, ihr alle habt Hoffnung. Lasst uns in der Adventszeit diese Hoffnung auf unserem Gesicht tragen. Ja? Ja? Dieses Verstehen, Jesus ist für mich gekommen. Lasst uns Leuten erzählen, was Jesus getan hat, dass es Hoffnung für jeden gibt, dass keiner verloren geht, dass keiner nicht gewollt ist, wie im Psalm 139 steht, ja, ich habe dich auserwählt, noch bevor du im Mutterleib gebildet wurdest, ja, so ganz früh, Gott wählt aus, ja, oder im Psalm 68 steht, dass er ein Vater für die Waisen ist, ein Anwalt für die Witwen, Gott schenkt vereinsamten Menschen ein Zuhause, Gefangene führt er in Freiheit. Wir sind geliebt, wir sind gewollt und Gott hat uns erwählt. Wie schön ist es, wenn diese DNA Gottes noch mehr in unserer Gemeinde zum Blühen kommt. Ja, wenn Menschen hier reinkommen und direkt wissen, ich bin geliebt, ich bin angenommen und hier ist Platz für mich, hier ist ein Zuhause, ich darf dazugehören. Ja, das ist der zweite Punkt, Zugehörigkeit vermitteln. Okay, und der dritte Punkt, da geht es weiter mit Hoffnung für die Berufung aktivieren. Ja? Wie der Engel über dem Baby Jesus, dessen Berufung ausgesprochen hat. Er ist der Retter, er ist der Messias, er ist die Hoffnung für die Welt. Noch etwas Witziges von gestern. Ich war eingeladen auf eine Geburtstagsfeier von einer jungen Mutter und um mich herum waren, glaube ich, 5 weitere Mütter, also 6 Mütter. Alle mit kleinen Kindern und das war so schön, einfach mitzuerleben, was sie so mit ihren Kindern erleben zu Hause, weil ich habe jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive und das war bei uns schon anders, war eine andere Generation und das war einfach schön. Und dann hat die Mutter gesagt, oh, ich möchte so mein kleines Mädchen, das so eine kleine Prinzessin ist, in rosa Kleiden und Plüschröckchen und so weiter, alles so wunderschön. Und dann sagt sie, dann steht mein Mann, der ist so anders, steht dann vor dem Kind und sagt, du bist eine Kämpferin. Und dann, das war so witzig, da musste ich so lachen. Und dann dachte ich, ja, genau. Und sie wird wahrscheinlich beides sein. Wunderschön. Amen. Und stark innerlich und eine Kämpferin werden. Ja? Genau, diese Hoffnung für die Berufung aktivieren. Wie sehen wir unsere Mitglieder in unseren Familien, die Leute in unserer Church? Sehen wir sie zumindest größtenteils als Geschenke von Gott an? Sehen wir Gottes Absicht mit ihren kleinen und großen Personen, mit diesen kleinen und großen Personen? Sehen wir, dass sie Heil, Frieden und Liebe in diese Welt bringen können? Ja? Das ist so der Punkt der Berufung. Ja? Schauen wir einander an und sehen, wow, du bist ein Geschenk von Gott. Gott hat dich dieser Welt geschenkt und du bist jemand, der Frieden bringen kann, Heil bringen kann. Wundervolles bringen kann. Ja? Ich meine, ihr sagt mal einfach zu eurem Nachbarn, du bist ein Geschenk Gottes. Sagt es euch einfach mal zu. Genau. Es ist so wichtig, dass wir das immer wieder hören und verstehen. Ja? Gott hat gerufen. Ich möchte jetzt gerade noch mal so ein bisschen von der Lisa weiter erzählen, von meiner Nichte. Also der Umzug war im März. Und im Oktober habe ich sie dann wieder getroffen. In der Zwischenzeit ist sie von ihrem Studium aus nach London für ein Semester dort zu haben und arbeitet bei einer Finanzfirma, jetzt keine Bank, die Geschäfte und Firmen suchen, die international unterwegs sind, also um da Kunden zu werben. Und sie macht da Kaltakquise für Deutschland. Und als vorher hat sie erzählt, dass sie sich so gefreut hat, diesen Job zu bekommen. Und als sie dann da war, hat es sich ganz schnell gedreht. Das war so schwer für sie geworden, so hart geworden. Der Chef ist 25 Jahre alt und das Einzige, was dort zählt, sagt sie, ist, wie viele Kunden hast du gemacht, wie viel Umsatz hast du gemacht. Und so werden Menschen definiert dort. Nichts anderes zählt. Und das war wirklich hart für sie. Und sie sagte mir, Hilde, das waren Wochen, wo ich dachte, ich breche ab, ich schaffe das nicht. Und dann hat sie viel mit ihren Eltern gesprochen, die sind auch Christen. Und sie haben dann gemeinsam überlegt und gebetet. Und bis sie dann für sich klar hatte, ja, ich habe drei Möglichkeiten. Ich kann aufhören, ich kann das irgendwie hier so durchgehen und über mich ergehen lassen. Oder ich kann das Beste daraus machen und gucken, was Gott in der Sache für mich hat, weil, und diesen Satz, den muss ich auch hier ablesen, weil, das sagte sie, es ist und bleibt mein Ziel zu zeigen, dass es sowohl im Privaten als auch in der Wirtschaft möglich ist, mit den eigenen Werten und der Sichtweise, die Gott für Menschen hat, erfolgreich zu sein. Das hat mich total zutiefst beeindruckt. Ja? Da dachte ich, wow, so habe ich sie im März erlebt und sie geht da durch und sie ist innerlich so stark und mutig und hat ein klares Ziel. Sie weiß, was sie will, auch wenn es schwer ist. Und sie sagte, 4 Wochen lang haben meine Eltern jeden Morgen mit mir telefoniert. Wir haben jeden Morgen gebetet und sie hat dann jeden Tag einfach mal erst überstanden. Und jetzt geht es wieder besser. Sie hat einfach auch Glück, sagt sie. Sie hat direkt so viele Kunden gehabt, dass der Chef sie ziemlich in Ruhe lässt. Aber die Atmosphäre ist schon herausfordernd für sie. Genau. Was wir daraus so lernen können, ist, dass wir alle immer wieder in Situationen sein werden, auch wenn Berufung klar ist. Wir alle werden in Situationen sein, wo wir denken, es geht nicht mehr weiter. Aber da sind andere da, die uns Hoffnung geben können, die uns wieder Perspektive geben können, die sagen können, oh, das sehe ich in deinem Leben. Hab Mut. Wir schauen, was Gott damit vorhat. Ja? Genau, Hoffnung für die Berufung aktivieren, immer wieder neu, immer wieder. Hoffnung, also ich habe das dann auch so überlegt, zu formulieren, Hoffnung im Fluss, so dieses Geben und Nehmen. Es kommt einfach ins Fließen und wir alle werden immer wieder ermutigt und aufgebaut und gehen weiter und werden klarer in unserer Berufung und wissen, dass Gott eine Zukunft für uns hat. Ja? Und wenn wir uns anschauen, so individuell jeder ist, so individuell ist auch die Berufung von jedem Einzelnen. Ja? Wir brauchen uns nicht zu vergleichen, haben wir gar keine Zeit für, sondern wir können gucken, wie kann ich tiefer in meine Berufung hineinkommen, weil sie so speziell ist. Und wie kann ich dem anderen helfen, seine Berufung zu leben? Genau. Gut, wir kommen zum Abschluss und ich möchte mit einem schönen Bibelvers die Predigt beschließen. Und zwar steht die in Römer 11, 29. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Ich weiß nicht, an welchem Punkt der Einzelnen unter uns hier stehen. Gott gibt dich nie auf. Gott nimmt seine Berufung niemals zurück. Gott ist treu. Er geht weiter mit dir. Manchmal müssen wir erst den Weg ausfindig machen. Dann ist es wie ein Dickicht vor uns und wir sehen noch keinen Weg. Aber habt Mut, in solchen Situationen euch auch zu öffnen, zu jemandem hinzugehen und sagen, hey, so und so geht es mir gerade. Ich sehe nichts mehr. Und fast ist es wie sinnlos, was ich gemacht habe. Und dass man dann zusammen guckt und einander ermutigt und dranbleibt und nicht aufgibt. Ja? Okay, da gehört tatsächlich auf der einen Seite dazu, sich zu öffnen, nicht die coole Person zu sein, die das alles hat. Und ich bin im Glauben jetzt auf der Stufe 17 und da gehe ich nicht mehr runter, sondern zu verstehen, wir sind alle unterwegs. Gott ist in unserer Mitte und er stärkt uns und er leitet uns und er führt uns ans Ziel immer weiter. Immer mehr diese Berufung auch erkennen und verstehen zu können und darin zu leben. Ja? Wie ein Timotheus. Okay, das war meine Predigt heute Morgen. Ja, ich hoffe, es hat euch ermutigt. Und wenn jemand unter uns ist, der einen Bereich hat, wo er keine Hoffnung hat, kommt gerne auf jemanden eures Vertrauens zu, dass wir miteinander beten können. Ja, okay, gut. Ich habe noch einen Vers mitgebracht. Da geht es nochmal weiter in Jeremia 29, 11. Den ersten Teil haben wir eben gelesen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben, kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Vielleicht ist jemand unter uns, der heute Morgen sagt, ich kenne diese Hoffnung, die Jesus in die Welt gebracht hat, noch nicht. Ich habe das auch tatsächlich noch nicht verstanden, dass er meine Sünden getragen hat, wie wir es beim Abendmahl gehört haben, dass mir vergeben ist, dass Gott mich liebt. Es kann sein. Vielleicht hast du auch gemerkt heute Morgen, was ist da in mir im Moment unruhig? Oder sogar eine Stimme, die neu ist, neue Gedanken innerlich? Das kann sein, dass der Heilige Geist an dein Herz anklopft und sagt, hab Mut, ich bin da, öffne mir dein Herz. Ich gebe dir Hoffnung, ich gebe dir Leben, ich gebe dir Zuversicht und ich stelle dich wieder her. Ja? In der Bibel gibt es auch, es gibt so viele Ermutigungen in der Bibel, aber da, wo Jesus sagt, das geknickte Rohr breche ich nicht ab, egal in welcher Position du bist, Gott wird dich aufrichten. Wenn er in dein Leben kommen darf, wird Schritt für Schritt sich alles verändern. Wollen wir gemeinsam aufstehen, gemeinsam beten mit den Leuten, die heute Morgen sagen, ja, wie das hier steht, ich möchte zu Gott rufen und er hat versprochen, er wird antworten. Ich will zu ihm beten, dass er in mein Leben kommt. Ich bete vor und wir beten dann gemeinsam nach. Ja, okay, wollen wir das machen? Vater, danke für deine Liebe. Danke, dass dein Sohn zu uns auf die Erde gekommen ist. Danke, Jesus, dass du uns den Vater zeigst. Und ich möchte dich kennenlernen, Gott. Ich öffne dir jetzt mein Herz. Komm bitte in mein Leben. Ich wünsche mir so sehr Hoffnung und Zuversicht. Verändere mich. Tu mit mir, was du möchtest. Ich möchte dir vertrauen. Danke, dass ich im Glauben sagen darf, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen.